Bevor wir starten, willst du wissen, wie du selbst oder deine Mitarbeitende zu dem Businesspartner werden, den das Business wirklich braucht? Also zum Black Belt in Finance Business Partnering? Dann schau in die Shownotes. Und jetzt zum Podcast.
Ich glaube, würde man beurteilen wollen, ob in einem Unternehmen die Controller und Controllerinnen schon als Businesspartner wahrgenommen werden, könnte man sich mal einen Tag daneben setzen und sich anschauen, wie oft werden sie denn eigentlich dazugeholt? Wie sehr interessieren sich die Menschen im Unternehmen, die Entscheider im Unternehmen, für ihre Einsichten? Ja? Und da sehe ich, es scheint zu funktionieren, wenn im Grunde keiner im Unternehmen wirklich eine Entscheidung trifft, ohne dass er mal wenigstens kurz die Perspektive von jemandem, der das Ganze in Zahlen denkt, der die ganze Entscheidung nochmal datenbasiert untermauert.
Ein bisschen validiert mit Fakten, ne?
Genau, und zum einen faktenbasiert und dann auch wieder auf finanziellen Impact ausgerichtet.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Marina, herzlich willkommen in der heutigen sonnigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch, aber bevor wir loslegen, will ich dir natürlich die Gelegenheit geben, dich mal vorzustellen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her und wofür bist du so richtig Feuer und Flamme?
Ich danke dir ganz herzlich, Viktor, für die Einladung. Ich glaube, das war lange mal Zeit, dass wir uns mal in diesem Podcast treffen.
Längst überfällig.
Freut mich total. Denn wir haben ja wirklich nicht nur fachlich tolle Schnittmengen. Also ich brenne, wenn du fragst, wofür ich brenne, was meine Leidenschaft ist. Das Thema Controlling ist einfach etwas, was mich als Zahlenmensch schon immer fasziniert. Mhm. Und durch die vielfältigen strategischen Möglichkeiten, die man mit dem Thema hat, einfach so begeistert hat, dass ich mir eigentlich meinen ganzen beruflichen Weg auf dieses Thema zugeschnitten habe. Heute ist meine Situation so, dass ich seit knapp anderthalb Jahren, es sind noch nicht mal ganz anderthalb, Wahnsinn, selbstständig bin. Heißt, ich bin Geschäftsführerin von einem Unternehmen, in das ich das Thema Beratung mit aufgenommen habe. Also ich habe ein operatives Geschäft, ich wollte mich aber nicht vom Controlling trennen. Deswegen habe ich einfach eine eigene Controlling-Beratung quasi gegründet. Und vorher habe ich tatsächlich 20 Jahre voll im Bereich Controlling. Ich sag manchmal, ich habe alles controlled, was bei drei nicht auf dem Baum ist. Familienunternehmen. Ich habe viele Jahre Private Equity backed gemacht, was eine richtig coole Schule ist, wenn man sich für Controlling-Themen begeistert. Ich habe im Bereich Scale-up-Startups gearbeitet. Ich habe Börsen notiert, das Controlling geleitet. Ich habe irgendwie echt alle Welten gesehen und jetzt war das so für mich der logische nächste Schritt. Was habe ich noch nicht gemacht? Ich habe noch nicht als Geschäftsführerin selbst für mich gearbeitet und da in diesem Umfeld agiere ich jetzt gerade und bin da sehr happy.
Klasse. Also das ist wirklich beeindruckend, wie breit dein Portfolio ist. Ich glaube, das ist eher ungewöhnlich, wenn man so die Masse der Finanzler anschaut. Also entweder hat man so eine Spezialisierung für Family Offices oder für Großkonzerne, ne? Weil man hat ja oft eine persönliche Präferenz. Aber du hast tatsächlich die ganze Welt gesehen, ne? So wie du sagst. Und umso spannender ist natürlich dein Blick mit dieser Erfahrung, mit diesem Hintergrund an Erfahrung auf das Controlling, auf die Wirkung des Controllings. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, noch eine kleine Bitte an alle Zuhörer und Zuschauer. Wenn euch gefällt, was ihr seht und hört, gerne liken, Sterne vergeben, damit wir das Wissen und das Controlling, alles um Finance rum, stärker in die Welt tragen können.
Unbedingt.
Genau. Super. Marina, deine Erfahrung, also so wie du gesagt hast, von Finance, Strategie, aber auch Unternehmenssteuerung in allen möglichen Unternehmensumfeldern gesehen, was eint vielleicht Finance und Controlling in allen diesen Bereichen, in allen diesen Ebenen?
Ja, was mich eigentlich so begeistert, ist auch das, was es geeint hat in vielen Welten. Wenn man Controlling oder Finance an sich, zumindest in den strategischeren Positionen, ernst meint und gut macht, sitzt man sehr früh mit den Großen am Tisch.
Mhm. Also mit dem Business, ne?
Korrekt. Das ist einfach das, was auch so ein bisschen, glaube ich, insbesondere fürs Controlling steht, wenn ich jetzt alle Finanzbereiche mir mal anschaue. Man hat wirklich die Möglichkeit, extrem tief ins Business einzutauchen. Und ich habe mit Mitte 20 schon am Tisch gesessen mit dem C-Level von internationalen Top-Konzernen wirklich und konnte da lernen, konnte schauen, wie die Menschen Entscheidungen treffen. Mhm. Und die Chance hat man eigentlich fast nur als Controller, Controllerin, sich da an die Tische zu mogeln, weil man halt gute Zahlen im Gepäck hat.
Ja.
Und richtig zu merken, auch politisch, was läuft hinter den Kulissen. Es ist so spannend, wie die ganz großen Geschäfte machen. Ich glaube, diese Einblicke hätte ich nur schwer gehabt, wenn ich andere Bereiche gewählt hätte. Und das war eigentlich auch in jedem Unternehmenskontext so, weil immer der die guten Zahlen im Gepäck hatte, diese Leute werden eigentlich immer gebraucht an richtigen Tischen. Und das ist das, was eigentlich alle Welten einte. Dazu kommt noch, so einen gewissen roten Faden gab es schon. Ich war immer in produzierenden Industrieunternehmen. Das heißt, da macht es, glaube ich, auch in meiner Sicht auch Sinn, Schwerpunkte zu setzen. Wenn man schon die, ja, im
Grunde,
genau, die Gesellschaftsformen, die Kapitalstrukturen und so sehr divers wählt, dann ist es irgendwie ganz sinnvoll, wenigstens so vom Business-Fokus einen Schwerpunkt zu setzen. Ne? Es ist immer B2B, es ist immer produzieren. Das sind dann einfach doch Fragestellungen, die sich wiederholen. Ich glaube, ich hätte mich jetzt schwer getan, hier von SaaS zu Dienstleistungen hin und her zu
hüpfen. Und so weiter. Ne?
Wenn ich da mal reinschnupper, merke ich schon, die Leute können andere Dinge, als ich kann.
Ja. Du hast gerade, Marina, ein schönes Stichwort gegeben. Gute Zahlen, gutes Controlling. Was bedeutet für dich gutes Controlling? Lass uns mal ein bisschen das Ganze fassbarer machen.
Ja, ich glaube, am besten kann man es abgrenzen, wenn man über schlechtes Controlling nachdenkt.
Sehr gut, lass uns über schlechtes reden.
Richtig, weil das ist ja so ein bisschen das Sinnbild eines Controllers oder das Klischee, mit dem wir oft konfrontiert werden. Man ist halt, man reportet, man schafft riesige Zahlenfriedhöfe und schaut dabei vor allen Dingen halt auf die Vergangenheit. Ja, 40-seitige Reporting-Decks, die niemand sich mehr anschaut und so. Das ist, glaube ich, das, wie man es machen muss, wenn man halt nicht gutes Controlling sein möchte, wenn man...
Und nicht eingeladen werden will, ne, zu der Tagesordnung.
Ja, wollte ich gerade sagen, und nie an die Tische kommt, von denen ich gerade so geschwärmt habe. Heißt, was muss man anders machen? Man muss sich eine Fähigkeit aneignen, wesentliche Infos aus einem Reporting zu ziehen, priorisieren zu können, zu sehen, wo der Schuh wirklich drückt. Und man muss sich zeitlich vor die Entscheidungen setzen, bevor die Zahlen wirklich fest sind. Ja, man muss viel zukunftsgerichteter arbeiten. In die Richtung gehen ja zum Glück die Trends auch sehr.
Ja.
Das ist, glaube ich, das, wodurch man sich interessant macht und den Stempel ein guter Controller, eine gute Controllerin sich dann erarbeiten kann.
Ja, ich glaube, das Stichwort ist auch, steuerungsrelevante Informationen zu liefern. Ne? Weil, sag mal, wir als Controller oder als Finanzler, wir sitzen ja auf Unmengen an Informationen und nicht alle Informationen sind zum gleichen Zeitpunkt relevant.
Richtig.
Und ich glaube, das kann einen guten Controller ausmachen, zu entscheiden, welche Zahlen sind in der jetzigen Situation zum jetzigen Stakeholder relevant und damit auch steuerungsrelevant?
Richtig. Ich kenne Controlling-Abteilungen, die sich lange jeden Monat damit beschäftigen, die Bilanz zu forecasten oder zu rückwirkend zu analysieren, obwohl davon drei Positionen irgendwie hätte auch gereicht. Wird man sich mal das Trade Working Capital angucken und daraus trifft man eh keine Entscheidung, ja?
Ja.
Priorisierung, relevante Infos ausarbeiten und dann zusehen, dass man Zukunft vorbereitet und nicht nur Vergangenheit analysiert.
Ja, total. Ich glaube, das ist der springende Punkt, dass jenseits vom Standardberichtswesen, den man natürlich hat im Unternehmen, dass man dann immer wieder situationsbedingt entscheidet, okay, was ist jetzt richtig? Was könnte jetzt für den Entscheider, für das Business relevant sein? Und dass man dann die richtige Auswertung zieht und sagt, hey, guck mal, da müssen wir jetzt gemeinsam drauf schauen. Da sehe ich bei mir eine rote Ampel oder so, ne?
Richtig. Hat natürlich auch mit Kappa dann zu tun. Ich glaube, viele Unternehmen haben den Wunsch, dass ihr Controlling sich in diese Richtung entwickelt. Ne? Das ist ja auch das, was Menschen wie du und ich dann in der Beratung sehen. Irgendwie mein Controlling kommt nicht so richtig in die Steuerungsrelevanz. Man sieht aber gar nicht, was man alles an veraltetem Standardreporting von der Mannschaft verlangt. Wenn sie halt 20 Tage lang im Reporting-Decks, ich verstehe das ja, Kapitalmarkt, Banken und so, sicher, da habe ich Reporting-Pflichten. Aber wie viel auch intern an Papier produziert wird, da muss ein Management dann auch mutig sein, da ein bisschen abzuschneiden und dem Team überhaupt mal die Luft zu geben, in diese Rolle reinwachsen zu dürfen. Ich glaube, daran scheitert es dann auch oft. Nicht, dass die Menschen nicht wollen, sondern dass sie überhaupt keine Zeit haben.
Total, total, ja. Lass uns gerne noch ein bisschen bei den Don'ts und bei den Do's in deinem persönlichen Erfahrungsschatz vielleicht auch bleiben. Wann war für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, hey, ich muss jetzt mein eigenes Ding machen, weil ich da vielleicht auch mehr bewegen kann.
Ja, selbst der Lebenslauf zwischen den ganzen Firmen, das hüpfen von Firma zu Firma, wobei es sind eigentlich nur 4 Unternehmen in 20 Jahren, also so gehüpft bin ich gar nicht. Sie waren nur so unterschiedlich, deswegen ist es so prägnant. Ich glaube, viel war auch immer Zufall dabei und war es, ich sehe eine Chance und ich bin in der Lage, schnell begeisterungsfähig zu sein und sie zu ergreifen. Das heißt, ich habe gar nicht, ich wünschte, es wäre anders, aber tatsächlich ist es gar nicht so, dass ich viele, viele Jahre irgendwie strategisch darüber nachgedacht habe, dass ich selbstständig sein möchte, dass ich mehr erreichen muss und so. So ist es nicht. Mir ist nach ein paar Jahren in einem Job schnell langweilig. Ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt, der...
Die Challenge wird gebraucht, oder?
Richtig, die irgendwie ins Unternehmertum gehen, glaube ich. Mein Gehirn braucht Futter. Und wenn ich viele Jahre das Gleiche mache, dann denke ich mir, dann kriege ich immer ein größeres Störgefühl. So war das auch bei dem Schritt in die Selbstständigkeit. Ich hatte das Abenteuer Startup Scale Up mitgemacht, was wirklich ein Abenteuer ist, wo man auch mal das Thema Funding und sowas mit reinnimmt, ne, was wirklich Horizont nochmal toll erweitert von einem typischen Controller. Nur, ja, dann war die Finanzierung durch und so, ja, und dann saß ich da in einem Unternehmen mit ein paar Millionen Umsatz und nicht mal 100 Mitarbeitern. Wenn das ausfinanziert ist, dann ist auch nicht mehr so spannend, ne? Und dann habe ich einfach tatsächlich gekündigt, ohne Plan B zu haben. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du denn jetzt? Und dann kam eher die Chance zu mir, als dass ich zu der Chance kam. Also es wurde eine Geschäftsführung für ein Unternehmen gesucht, habe ich gemacht. Und dachte ich mir, ach, ganz ohne Controlling ist ja auch blöd. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen Beratung anzubieten. Und jetzt bin ich wieder voll drin im Controlling. Also es macht unheimlich Spaß, mal für sich selber zu arbeiten, ne?
Ja, finde ich auch total, kann ich total nachvollziehen. Ne? Bin ja auch wie du selbstständig, schon 6 Jahre auf dem Buckel sozusagen. Lass uns mal gerne auf das Thema Controlling oder insbesondere das Thema Business Partnering anschauen. Was du hast, ist ja dieser breite Blick über unterschiedliche Unternehmensformen. Was sind so typische Muster, die das Business Partnering unabhängig von Unternehmensform oder vielleicht Unternehmensgröße ausmacht? Was ist so der gemeinsame Nenner?
Ich glaube, würde man beurteilen wollen, ob in einem Unternehmen die Controller und Controllerinnen schon als Businesspartner wahrgenommen werden, könnte man sich mal einen Tag daneben setzen und sich anschauen, wie oft werden sie denn eigentlich dazugeholt? Wie sehr interessieren sich die Menschen im Unternehmen, die Entscheider im Unternehmen, für ihre Einsichten? Ja, und da sehe ich, es scheint zu funktionieren, wenn im Grunde keinem Unternehmen wirklich eine Entscheidung trifft, ohne dass er mal wenigstens kurz die Perspektive von jemandem, der das Ganze in Zahlen denkt, der die ganze Entscheidung nochmal datenbasiert untermauert.
Ein bisschen validiert mit Fakten, ne?
Genau, und zum einen faktenbasiert und dann auch wieder auf finanziellen Impact ausgerichtet. Wenn ich in einem Meeting sitze und höre einen visionären CEO Gedanken mit uns teilen, ich rechne das um in Euro. Und das macht eine gute Businesspartnerin aus in dem Moment. Alles wird direkt wieder übersetzt, zurückgespielt und die Entscheidung wird dadurch besser. Und ein Unternehmen, wo das funktioniert, da werden eigentlich kaum Entscheidungen getroffen, ohne dass es dafür mal einen gerechneten Business Case gibt oder wo zumindest mal ein Telefonat mit einem fähigen Controller stattgefunden hat, der da seinen Senf zugegeben hat.
Jetzt haben wir ja schon eine Viertelstunde reden wir über das Thema Business Partnering. Wenn du jetzt auf jemanden triffst, mal angenommen eine Führungskraft, Geschäftsführer oder Head of irgendwas und in ein paar Sätzen erklären musst, was ist der Controller Business Partner? Was ist das? Wie würdest du das machen?
Der Controller wird zum Business Partner, indem er das Business kennt, raus das Geschäft wirklich umfassend versteht. Das ist dann das, wodurch es manchmal in Konzernen oder so schwierig wird, weil man nur kleine Teilbereiche kennenlernt.
Das stimmt.
Heißt, ich muss mich wirklich in den Geschäftsbereich zumindest, den ich verantworte, richtig reinarbeiten. Das heißt, es ist jemand, mit dem ich nicht nur über Zahlen sprechen kann, sondern über das Geschäft, über Strategien, über den Markt, den Wettbewerb. All das eigne ich mir an, wenn ich ein Businesspartner werden möchte. Und der dann dazu dieses Euro-Denken immer kombinieren kann, der also alles immer übersetzen kann in Ergebnis oder in Cash-Effekt. Und dann habe ich jemanden an meiner Seite, der mich zu besseren Entscheidungen führt und der die Unternehmensstrategie optimal unterstützt durch sein datenbasiertes Denken. Das ist für mich Definition eines Businesspartners.
Ja, perfekt. Und vor allem das, was du als allererstes gesagt hast, ist, glaube ich, das absolut Entscheidendste. Weil wenn der Controller das Business nicht versteht oder es nur glaubt zu verstehen, indem er sich die G&V und die Deckungsbeitragsrechnung angeschaut hat, dann ist er natürlich nicht in der Lage, steuerungsrelevante Informationen, was wir gerade hatten, steuerungsrelevante Informationen zu liefern oder halt ad hoc Themen hochzubringen, die dem Business letztendlich helfen. Das kann er ja nicht machen.
Das ist das Erste, was ich mache mit neuen Menschen im Team. Ich war viele Jahre auch Leitung, Controlling, junge Leute kommen an Bord. Das Erste, was ich mache, sieh zu, dass du Sicherheitsschuhe organisierst und einen Helm und geh bitte raus.
Raus, ja? Mit dir, Blaumann-Phase, richtig. Ne? Raus geht's, ja.
Ich war ganz kurz mal im Automotive-Geschäft. Ich habe im Rahmen der Einarbeitung als strategische Controllerin war ich eingestellt. Im Rahmen der Einarbeitung habe ich 2 Wochen am Fließband gestanden und Autofilter zusammengesteckt. Mhm. Mega.
Wenn man merkt, dass der Dreck unter den Fingernägeln ist, dann hat man eine Ahnung vom Business, oder?
Korrekt. Und das war immer, ich war immer draußen. Ich habe mich mit den Werksleitern oder den Bereichsleitern gemeinsam um ihre Themen gekümmert. Und das führt erstens dazu, die Leute fühlen sich gesehen. Mhm. Bist du, wenn du ein guter Businesspartner werden willst, auch auf Infos angewiesen. Darauf angewiesen, dass die Menschen mit dir sprechen und nicht dicht machen, weil du als Controller kommst, ja? Mhm. Du brauchst eine gewisse Offenheit und die kriegst du dadurch, dass du dich wirklich für die Themen interessierst, ja? Heißt, wir waren in einem engen Austausch. Und auf der anderen Seite habe ich alle Infos, um wirklich das Geschäft verstehen zu können und nach oben auch kompetent auftreten zu können. Geht raus, Leute. Wenn ihr Businesspartner werden wollt und legt mal die Zahlen für ein paar Tage zur Seite. Papier ist geduldig. Und im Werk sieht man, wo der Schuh wirklich drückt, ne?
Ja. Jetzt ist es ja so, dass, lass uns mal ein Szenario anschauen, um in Controllersprache zu bleiben, was aus meiner Sicht häufig vorkommt. Also wenn ein Unternehmen oder eine Finanzabteilung beschließt, ja, jetzt wollen wir das Thema Business Partnering wirklich ernst nehmen, dann sieht man ja sehr oft, die starten wirklich mit sehr viel Energie, mit sehr viel Elan und machen vielleicht auch diese Blaumann-Phase. Und leider sieht man immer wieder, dass es irgendwann dann doch wieder kippt, weil man dann halt doch irgendwie vom Tagesgeschäft überrollt wird. Wie kann man denen entgegenwirken? Was kann man da machen?
Ja, ich glaube, wir sind da in einem sehr interessanten Zeitalter, um dieses Problem vielleicht endlich nachhaltig zu lösen. Denn wie gesagt, ich mache das jetzt seit mehr als 20 Jahren und dieses Problem ist schon immer da. Mhm. Es ist viel zu viel Workload, Reporting-Anforderungen nehmen seit Jahren zu, statt ab. Mhm. Und solange die Menschen sich damit beschäftigen müssen, weil es halt Pflichten teils sind, ne? Nehmen wir jetzt mal ESG-Pflichten und was da alles dazu kam, ja, viele Kappa das bindet, was wieder vom Business-Partnering dann abgezogen wird und ja. Das so schade ist, weil da entsteht der Value für eine Company. Das heißt, aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dieses Basisgeschäft muss so effizient aufgesetzt werden wie irgendwie möglich. Wir haben jetzt so viel Support. Ich denke, wenn wir in 12 Monaten sprechen würden, wäre es wahrscheinlich noch krasser. Ich erhoffe mir ganz wirklich, dass mit KI für uns bessere Zeiten anstehen, weil wir dieses Reporting-Thema vielleicht größtenteils loswerden.
Diese repetitiven Aufgaben, dass man die optimiert as much as possible, ne?
Richtig, ne? Überleg mal, was für Menschen oft im Controlling sitzen, ja? Hochbezahlte Akademiker und die lässt man da jeden Monat die gleichen Zahlen zusammentippern, ist doch furchtbar. Und das Thema loszuwerden, sich einmal damit zu beschäftigen, welche Tools und Prozesse brauche ich, damit das einfach läuft und dann können die Leute vielleicht 5 Tage im Monat sich mit Forecasting, Planung, Reporting beschäftigen und die anderen 15 genau das tun, was wir gerade beschrieben haben, dann läuft's doch.
Ja, absolut, ja. Also das Thema Optimierung der operativen Prozesse oder vielleicht auch Digitalisierung der Prozesse, wo ich jetzt die KI jetzt mal dazu zählen würde, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Hebel, um sich Ressourcen freizuschaffen. Was ich immer auch gerne mache, ist auch im Schritt davor vielleicht auch erstmal Rollenklarheit zu schaffen. Also innerhalb des Finanzbereiches ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig zu wissen, was gehört in die Rolle des Business Partners. Das hast du ja auch gerade gesagt. Und was gehört eben nicht in die Rolle des Business Partners, das natürlich von jemand anders gemacht werden muss, ne? Aber diese Rollenklarheit ist, glaube ich, wichtig, weil ansonsten besteht auch die Gefahr irgendwann, dass zu viele Themen beim Business Partner landen und das Thema Added Value dann nachher doch zur Kurzwiller kommt.
Du, ganz wichtiger Punkt und vielleicht ja auch, dass man sich mal die Frage stellt, es muss ja auch nicht jeder im Controlling zum Business Partner werden.
Ja.
Und wir wissen, es gibt sehr viele Leute, die eigentlich ganz gerne Reports bauen und sich größtenteils mit Excel beschäftigen und weniger gerne mit dem Management am Tisch sitzen. Das ist ja auch, hat ja auch seine Herausforderungen. Ja,
also Persönlichkeitsmerkmale auch, ne?
Korrekt. Und da vielleicht auch dann zu unterscheiden, hey, wer macht denn eigentlich was, worauf spezialisiere ich mich, finde ich ein super Punkt, dieses Rollen definieren, wichtiges Thema.
Ich bin sehr froh, dass du das anschneidest. Das wird leider oft und vielleicht sogar auch von mir, wird die Businesspartnerrolle so ein bisschen auf den Thron gehoben und als was Besonderes dargestellt. Ist es, glaube ich, auch wenn es richtig gemacht wird, aber man darf niemals vergessen, die Rollen, die es daneben links und rechts davon gibt, ich sag mal, nennen wir es mal Analyst oder Datenanalyst oder wie auch immer, ne? Also der mit dem Thema Daten, Reportings und so weiter beschäftigt, die sind mindestens gleich wichtig, weil ohne diese Arbeit, korrekte Daten, korrekte Dashboards, Aufbereitung, vielleicht schon die ersten Analysen, kann der Businesspartner natürlich nicht weiterarbeiten. Ne? Also ich glaube, da kann man nicht sagen, die eine Rolle ist wichtiger als die andere. Das Zusammenspiel ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Absolut. Und sich gegenseitig zu befruchten im Grunde, ne? Auch wenn ich als Businesspartner wieder Infos zurückspiele, dass der Controller seinen Forecast wieder oder der Analyst seinen Forecast wieder besser trifft, weil er wieder die Marktinfos von mir einsammelt. Und so kann man sich doch gegenseitig befruchten und dieses Machtgefälle, das...
Ja, total, total. Jetzt gibt es noch im Controlling, ich sag mal, unabhängig von Unternehmen und Branche oder Unternehmensgröße und Branche, noch andere Situationen. Mir fallen da spontan jetzt zum Beispiel das Thema Wachstum, strategisch nach vorne kommen und so weiter und so weiter. Aber auch, das ist leider oft der relativ unangenehme Fall, Restrukturierung. Das heißt, Krisenmodus, was derzeit auch in relativ vielen Unternehmen vorkommt, da ist ja die Aufgabe des Controllings oder des Business-Partner-Controllings auch unterschiedlich, oder?
Ich versuche mal, das Thema gar nicht so negativ zu sehen, weil sonst könnte ich auch wirklich schlecht schlafen, weil das hat sich irgendwie zu was entwickelt, was ich seit vielen, vielen Jahren auch im Schwerpunkt mache. Diese, nenne es Turnarounds, Fit for Future, Operational Excellence, was auch immer. Es geht immer darum, die Zitrone doch irgendwie nochmal auszupressen, ja. Ich habe das gelernt, im Private Equity ist ja genau das eigentlich die Grundidee, ja. Man hat zwei Bereiche, wie man den Preis steigern kann. Das eine ist M&A und das andere ist nun mal noch ein Programm und noch ein Programm und noch ein Programm. Und das fühlt sich manchmal ein bisschen als empathischer Mensch ein bisschen eklig an. Ich versuche das immer so ein bisschen umzuinterpretieren in zukunftsfähig machen. Wenn man es jetzt sieht, die Industrie, in der ich halt seit vielen Jahren, ich bin immer schon Schwerpunkt Chemie auch, jetzt bin ich in einem großen Chemieprojekt. Das ist eine Branche, die hat es gerade in Deutschland wirklich nicht so einfach. Und wenn man sich nicht darum kümmert, aus jedem Geschäftsbereich oder aus jedem Standort oder so das Beste rauszuholen, dann steht irgendwann der ganze Geschäftsbereich in Frage oder der ganze Standort. Ja, das heißt, ich versuche da so ein bisschen einen positiven Vibe reinzubringen, auch weil wir da ja auch in die Rolle so des, da wird es ja schon fast psychologisch, wenn man Restrukturierungsprojekte leitet, die Menschen oft wirklich Angst. Was tut sie da? Was passiert in diesem Projekt? Ja, da muss man ein ganz emotional intelligenter Typ sein, um sowas auch gut managen zu können. Und dann viel kommunizieren, ein gutes Zahlengefühl haben, das Geschäft sehr gut kennen, um auch zu sehen, wo liegen vielleicht noch Potenziale, mit wem muss ich noch sprechen, wo kann ich noch was holen. Das sind da für mich so die besonderen Herausforderungen im Bereich Turnaround-Management.
Ja, ja. Total. Also, ich sag mal, das verkennt man leider oft in dieser Diskussion rund um das Business Partnering. Dann denkt man, ja, toll, Strategien und so weiter und so weiter. Ja, aber eine Rolle in diesem Controlling Business Partnering ist auch die Unternehmenssicherung. Und ich habe ja ein Buch geschrieben, also Kompetenzentwicklung im Controlling. Und da fällt mir das ein, das Thema Unternehmenssicherung, das ist ja jahrzehntelange altes Thema, was dem Controlling zugeschrieben ist. Und ich glaube, das ist weiterhin mit ein Kernbestandteil, also Fortbestandssicherung des Unternehmens.
Wahnsinn. Und so habe ich es auch immer leben können, zum Glück. Ich weiß, dass es in vielen Unternehmen nicht so gelebt wird und es eher noch Datenlieferanten oder Kontrolleure oder was auch immer ist. Warum auch immer, war ich immer in einem Umfeld, wo man die Stimme des Controllings unheimlich gehört hat und nämlich genau das gesehen hat.
Ja.
Ich stehe da auch voll hinter, gerade in challenging Zeiten. Es gibt Firmen, die dann überall Overhead reduzieren wollen, ja natürlich. Könnt ihr euch gerne für viele Bereiche überlegen. Controller sind gerade in der Krise absolut gebraucht und finanzieren sich selbst.
Ja, ich habe das tatsächlich selber auch gemerkt. Nach der Corona-Krise haben sehr viele Unternehmen sich besonnen und haben gemerkt, was sie am Controlling haben. Ne? Also dann haben sie auch angefangen, wieder in das Controlling deutlich mehr zu investieren, weil letztendlich war in vielen Fällen das Controlling mit dabei, um das Unternehmen aus der Krise wieder rauszubekommen.
Richtig. Und jetzt, man sieht es ja auch an der Nachfrage weiter auf dem Markt, ja, sowohl für externe als auch für interne Controller. Und das liegt ja daran, ich möchte nicht so globalpolitisch werden, aber es sind ja crazy Zeiten und Themen wie mal Szenarien durchzuspielen, ja, weil jemand morgens aufwacht und sich Zölle überlegt hat, ja. Das sind ja jetzt Sachen, die müssen fluppen. Und da muss man fähige Controlling-Teams an Bord haben, die einen da durchnavigieren, weil ist einfach, Wirtschaft funktioniert anders als noch vor 5 Jahren.
Total, total. Und das dreht sich ja immer schneller. Also es wandelt sich auch immer schneller.
Richtig.
Marina, wenn wir uns mal draufschauen, wenn ein Unternehmen sagt, hey, das Thema Business Partnering ist uns wichtig, wir haben es vielleicht auch etabliert, aber manchmal steht das trotzdem auf wackeligen Füßen. Wie können wir vielleicht so strukturell oder organisatorisch im Unternehmen auch dafür sorgen, dass das Thema Finance Controlling weiterhin einen hohen Stellenwert hat und im Prinzip auch in der Lage ist, dieses Added Value zu liefern. Welche Mechanismus muss man da vielleicht etablieren?
Ja, ich glaube, als Managementaufgabe würde ich da als erstes nennen, dieses schickt eure Controller raus, vernetzt vielleicht, bildet kleine Buddy-Teams im Unternehmen, ja, setzt jemanden mal an die Seite des Vertriebsleiters 2 Tage, mal an die Seite des Produktionsleiters, schickt ihn raus, enabled ihn, macht ihn fähig, das Business kennenzulernen. Schafft Ressourcen, schafft Kappa, damit er es tun kann. Ladet ihn ein, schaut mal, was eigentlich passieren kann, wenn in einem ach so vertraulichen Top-Management-Meeting dann doch vielleicht ein Controller, eine Controllerin mit an Bord sitzt. Meeting besser oder schlechter? Ich glaube, wenn die richtige Person ausgewählt wird, macht es das Meeting deutlich besser. Auf der anderen Seite finde ich auch immer, ich weiß, dass es Umfelde gibt, in denen das äußerst schwierig ist. Aber ich habe versucht, nach dem Leitsatz zu leben, sei so gut, dass man dich nicht ignorieren kann. Und das hat, glaube ich, auch viele Türen geöffnet. Liefer mal 3-mal richtig ab in so einem Top-Management-Meeting, ohne jemandem die Bühne zu stehlen oder so. Sei klar in deiner Kommunikation. Hab genau die richtigen Prioritäten gesetzt in dem, was du heute zeigen willst. Du wirst unverzichtbar. Das heißt also, es ist eine Verantwortung auf beiden Seiten, von oben und aber ich kann auch selber etwas tun, um mich zu etablieren. Ich bin nicht auf eine Organisation angewiesen, die fertig ist für sowas. Ich darf auch den Change selbst mitbringen.
Da fällt mir ein cooles Buch ein, das ich neulich erst gelesen habe, von Arnold Schwarzenegger. Das heißt Be Useful. Und er zielt genau darauf ab, wenn du gefragt sein willst, wenn du erfolgreich sein willst, sei nützlich. So einfach ist es zum Schluss. So wie du gesagt hast, sei nützlich, erziele das, was dem anderen hilft, gib dem anderen, was dem anderen hilft. Und wenn du das machst, dann wirst du auch eingeladen und gefragt.
Toll, guck mal, jetzt hast du dein Zitat fast aus der gleichen Bubble, aus der ich meins habe. Jetzt haben wir direkt für die Hörer und Hörerinnen Lesetipps. Ich habe Tools der Titanen von Tim Ferriss. Ich lese das einmal im Jahr. Da drin ist auch Arnold Schwarzenegger tatsächlich interviewt von Tim Ferriss. Der hat irgendwie 50 oder 100 Top-Leute interviewt. Was sind ihre Kernleitsätze? Und genau, Arnold Schwarzenegger steht mit diesem Satz auch drin.
Wirklich?
Der Satz, sei so gut, dass man dich nicht übersehen kann, kommt daher. Oder nimm an so vielen Meetings teil wie möglich und bringe Mehrwert.
Also, das heißt, wir haben in diesem Podcast spannend 3 Buchempfehlungen schon. Wie heißt es? Tools der Titanen, sagst du?
Richtig.
Tools der Titanen, das nehme ich auf in die Shownotes. An Be Useful von Arnold Schwarzenegger, wirklich leicht zu lesen und wirklich sehr, sehr gut.
Notiere ich mir direkt.
Und natürlich mein eigenes Buch, Kompetenzentwicklung im Controlling zum Businesspartner. Zweite Auflage kommt in 4 Wochen raus.
Wow, ja klasse.
Bin ich sehr froh. Das heißt, an Wissen mangelt es nicht. Man muss es zum Schluss nur aneignen und tun, oder?
Richtig, ja. Aber das konsequent zu machen, hat mir immer gut weitergeholfen. Ich hänge mir solche Sprüche dann gerne eine Zeit lang an die Wand, schaue jeden Tag drauf und irgendwann sind sie verinnerlicht. Ne? Das habe ich vor 3 Jahren das erste Mal gelesen. Mhm. Ich habe danach gelebt und es hat funktioniert. It's magic.
Ich besorge mir das Buch auf jeden Fall auch. Du hast mich heiß gemacht. Ich will das wissen, was da noch alles drin steht. Klasse. Marina, vielen, vielen herzlichen Dank. Ein Hoch auf den Businesspartner, auch ein Hoch auf das Controlling. Ich glaube, wir beide sind auf jeden Fall Feuer und Flamme dafür. Und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen noch ein bisschen anzünden könnten mit diesem Thema.
Richtig, Controlling ist alles andere als langweilig. Ich glaube, das haben wir heute ganz gut rübergebracht. Es war mir ein Vergnügen.
Dankeschön.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.